Bei auf die Frage, who's your hero? Me in 10 years. Und 10 Jahre später kriege ich wieder die Frage, who's your hero? Me in 10 years. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie schaut mein Leben aus? Wie schaut mein Persönlichkeit aus? Wie will ich sein? Und ich glaube, dass mich das schon sehr, sehr geführt und motiviert hat und inspiriert hat, Dinge zu tun und eben früher diese 7-Tage-Woche zu haben, weil ich einfach mal so sein wollte.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Andreas Staudinger. Andreas ist ein ehemaliger Fußballschiedsrichter und ist für die DVAG tätig. Ich hatte das große Glück und die große Freude, mit Andreas sprechen zu können. Wir sprachen natürlich über die Schiedsrichterei, wie es dazu kam, was Fairness ist, aber natürlich auch, was ihn antreibt, welche Ziele er verfolgt hat. Denn immerhin, er hat zum Teil 7 Tage die Woche gearbeitet, das über Jahre hinweg. Da will man natürlich wissen, was ist seine intrinsische Motivation. In dem Gespräch hörst du einige Sprüche, auch tiefsinnige Sprüche, viele Lektionen und ich würde sagen, es war ein sehr reflektiertes Gespräch und einen Spruch, den Andreas sehr liebt, den lebt er tatsächlich, nämlich wie man sich bei ihm fühlt. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Andreas Staudinger.
Ist das Leben fair?
Immer eine Frage der Einstellung, würde ich behaupten. Das ist wie die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Also es kommt immer auf den Blickwinkel drauf an. Aus meinem Blickwinkel ja. Ja, unter den gegebenen Argumenten, je nachdem, was passiert, aber grundsätzlich würde ich die Frage mit ja beantworten.
Wann hattest du zum letzten Mal das Gefühl, dass das Leben unfair zu dir ist oder war?
Natürlich immer in Phasen von Niederlagen, von Situationen, wenn einem etwas passiert, wo man jetzt nicht so gut findet, was man nicht ändern kann, braucht man nicht reden, das ist etwas, was man aber akzeptieren muss. Ich glaube, da ist der Prozess des Akzeptierens sehr wichtig. Und ich sage immer, du kannst nicht verhindern, dass da was passiert, aber du kannst auf die Reaktion einstellen, du kannst entscheiden, wie du damit umgehst. Und das ist, glaube ich, ja, ist eine gute Antwort drauf.
Du bist ja in die Schiedsrichterei gegangen, du warst lange Zeit Schiedsrichter. War das fair, war das vorhergegeben oder war das deine eigene Entscheidung?
Rückblickend würde ich sagen, es ist mir in die Wiege gelegt worden, habe den Weg meines Vaters eingeschlagen, der war selber ein langjähriger FIFA-Assistent und in der Bundesliga und habe dem einfach nachgeeifert als junger Bub. Ich glaube, das ist was ganz was Menschliches und bin dann aber durch einen sehr guten Freund, der dann auch jahrelang in der Bundesliga war, durch einen Andreas Heiß, der hat mir dann doch dahingehend motiviert, dass er sagt, melde dich jetzt an und dann habe ich das lustigerweise ohne das Wissen meines Vaters dann gemacht und der war dann ganz überrascht, wie er mich davon mal beim Kurs gesehen hatte. War ganz spannend, aber ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden.
Was war so deine erste Erwartungshaltung als Schiedsrichter? Du hast ja viel mitbekommen von deinem Vater höchstwahrscheinlich.
Ich habe viel gesehen, muss ich erst sagen, aber als 15-jähriger Bub hast du keine Erwartungshaltung. Da hoffst du nur, dass du das Spiel überlebst, dass dich keiner ausbuht, dass du mit einem guten Gefühl nach dem Spiel heimfährst, was natürlich nicht oft der Fall war, weil du am Anfang ganz, ganz viele Fehler gemacht hast. Und gerade wenn du die Jugend pfeifst, die U13, U15, dann sind natürlich viele Elternteile, die was da emotional reagieren und dann hast du da, wobei das auch die Phase ist, wo du dir eine dicke Haut anschaffst, gell? Also da, hast nicht so viele positive Erlebnisse. Das kommt dann erst, wenn du weiter aufsteigst und dann auch richtig verstehst, wohin der Weg führen kann.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit 15 bist du in die Schiedsrichterei?
Exakt, ja, ganz jung, ja.
Viele entscheiden sich da noch für das Fußball?
Ja, ich war aktiver Fußballer beim Innsbrucker Traditionsverein, aber war nie so der Weltkicker. Und habe eben dann, weil ich eben 2, 3 Schiedsrichter gekannt habe, wie Andreas, hat der mich halt dann immer wieder mal gesehen bei den Spielen und gesagt, so, jetzt melde dich an. Und dann habe ich mich unbewusst dafür entschieden. Ja. Ich würde sagen, unbewusst.
Wie lange dauert so die Ausbildung? Wahrscheinlich gibt es da regelmäßig neue Kurse, oder? Und man muss halt einfach die Leistungstests sein.
Genau, ja. Mittlerweile ist es so, dass ich glaube 2 bis 3 Mal im Jahr in Tirol regional ausgebildet wird. teilweise auch online in individuellen Situationen. Und dann musst du Regeltest und Fitnesstest schaffen. Der ist aber absolut machbar für jemanden, der natürlich sportlich ist. Und dann wirst du natürlich mit einem Scout oder mit jemandem, der dich begleitet, mit einem Coach, wärst du da eingeführt und der begleitet dir die ersten Spiele, gibt da ein paar Tipps und schaut, dass du bei der Stange bleibst, dass die Motivation nicht verlierst, weil natürlich haben wir am Anfang recht eine hohe Fluktuation.
Wann ist so der späteste Zeitpunkt, dass man noch Schiedsrichter werden kann? Kann man mit 22 sagen, Schiedsrichter, das ist noch mein Ding? Oder ich sehe mich auf einmal als Schiedsrichter.
Ist auch mit 35 noch. Also ich sage immer zu den Kicker, die was jetzt pfeife in Tirol, weil ich bin ja noch aktiv in Tirol, die was jetzt so gegen das Karriereende sich hinentwickeln und dann schon die ersten Wehwehchen haben, sage ich immer, die besten Schiris sind ehemalige Kicker und versucht dann immer, dass sie die Seiten wechseln, weil wir brauchen natürlich Nachwuchs und wenn ich da als gestandener Fußballer da die Seiten wechsle, nachher habe ich natürlich auch schon ein bisschen einen Vorteil, weil ich Spiel verstehe. Ja? Also man ist nie zu alt, um Schiri zu werden.
Was ist die wichtigste Fähigkeit, die man als Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistent mitbringen muss?
Durchsetzungsvermögen, würde ich sagen. Man muss sich durchsetzen. Egal, ob das als Junger ist, wenn du Erwachsene pfeifst, oder aber auch als gestandener Schiedsrichter, wenn du die Weltstars pfeifst, musst du dich auch durchsetzen. Und du solltest natürlich auch sportlich fit sein. Absolut. Und viel wichtiger war auch Resilienz. Absolut Resilienz, weil es so viel auf dich einpasselt. Wie gesagt, die Eltern im Nachwuchsbereich, je höher du pfeifst, desto höher ist der Druck von den Mannschaften, aber auch von der Presse, vom Fernsehen, von der Öffentlichkeit. Wenn man jetzt gerade schaut, was da bei der EM passiert, das Spiel ist jetzt 4 Tage her und ich sehe heute noch in die Zeitungen das Foto vom englischen Schiedsrichter, der was das Handspiel nicht gegeben hat bei dem Deutschlandspiel, der hat dann Druck. Da muss man absolut mental stark und resilient sein.
Bezüglich Durchsetzungsvermögen, ich glaube, man lernt auch, alle Menschen gleich zu behandeln. Weil es gibt ja so diese Starlüren, wie du gesagt hast, man pfeift dann die großen Erwachsenen, die Stars, mhm. und da gibt es ja immer begabte Talente auch, und dass die nicht bevorzugt werden, das hat ja auch etwas mit Durchsetzungsvermögen zu tun und einfach auch diese Gleichberechtigung. Oder?
Man geht davon aus, dass man jeden gleich behandelt, bin ich absolut bei dir, und es sollte auch so sein grundsätzlich, aber wo es menschelt, da menschelt es. Und natürlich spielt in der Schiedsrichterei auch das Thema Antipathie und Sympathie eine Rolle. Und wenn man einen Spieler jetzt unterm Spiel durchgehend kritisiert, dann ist er natürlich in meiner Sympathie nicht so gegeben. Das heißt, dann sieht man da vielleicht einmal ein Foul schneller als wie bei jemandem, der, was man sagt, der kriegt man jetzt nicht so unsympathisch um. Das ist aber, glaube ich, ganz was Menschliches und ist in einem Graubereich absolut okay. Große Ausmaße oder große Schwankungen sollte es natürlich nicht haben, bin ich voll bei dir.
Wie nimmt man das mit in das Leben, in das Privatleben? Also wie nimmt man das Schiedsrichterleben mit, auch nach dem Karriereende, mit in das Privatleben? Also wenn du jetzt ein Fußballspiel anschaust, schaust du da, was gibt es da für Fehlentscheidungen, fieberst du da mit den Entscheidungen oder genießt du da einfach das Fußballspiel und kannst diese Entscheidungen vom Schiedsrichter abprallen lassen?
Ganz und gar nicht. Ich schaue Fußball immer noch und werde Fußball immer aus der Sicht des Schiedsrichters schauen. Ich schaue auf die Körpersprache vom Schiri, ich schaue auf die Entscheidungen, ich schaue auf die Kommunikation, auf das, was der Laie an und für sich nicht sieht. Natürlich, wenn du die Hintergrundprozesse verstehst, tust du natürlich ein bisschen leichter, aber ich würde mich jetzt auch nicht als Fußballfan bezeichnen, eher als Schiedsrichterfan und da einfach zu sehen, was passiert im Hintergrund, vor allem jetzt mit dem Videoschiedsrichter, weiß man natürlich viele Sachen, die was da passieren. Und dann stehe ich natürlich auch gerne meinen Freunden, wenn man gemeinsam schaut, zur Verfügung, wenn man regeltechnisch aufklären muss. Sehr
logisch. Wie stehst du eigentlich dazu? Es gibt ja immer mehr Hilfsmittel, ja. Video Assistant Referee, den Kölner Keller. Du hast gesagt, es gibt ja bei uns den Wiener Keller. Wiener Keller, ja. Wie stehst du dazu? Weil es gibt ja immer noch Fehlentscheidungen. Ich habe mal gehört, ja, der Schiedsrichter darf dann nicht mehr, oder quasi der Keller darf nicht mehr einschreiten, wenn die Entscheidung getroffen worden ist und wenn es keine glasklare Fehlentscheidung war. Mhm. Und es gibt immer mehr Hilfsmittel, aber die sorgen ja auch für eine gewisse Last, oder? Oder auch für eine Entlastung vom Schiedsrichter, weil der verlässt sich ja vielleicht immer mehr auf den Keller und gibt die Verantwortung ab.
Absolut richtig gesehen. Ja, man sieht, du beschäftigst dich damit sehr stark. Wie stehe ich dazu? Ich beziehe mich auf deine Eingangsfrage. Ist es fair? Die Hilfsmittel seien dafür da, um die Spieler, um das Spiel fairer zu gestalten und um wirklich große Fehlentscheidungen zu verhindern. Und die Anzahl der groben Fehlentscheidungen ist mit Sicherheit statistisch gesehen in den letzten Jahren zurückgegangen. Dass natürlich auch ein Graubereich bleibt in der Auslegung. War das jetzt ein Handspiel? Absichtlich, unabsichtlich? Das wird es immer geben. Aber die groben Fehlentscheidungen, das sind reduziert worden und das nimmt dem Schiedsrichter ein bisschen an Druck weg. Ja? Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Aber was will ein Schiri nicht? Ein Schiri will nicht nach 90 Minuten schuld sein, mit einer großen Entscheidung das Spiel beeinflusst zu haben. Und nicht nur beeinflusst, sondern sogar entschieden zu haben. Und das wird mit dem VAR reduziert. Nicht ganz ausgeschlossen, aber reduziert.
Was war deine größte Fehlentscheidung? Das kannst du jetzt auf die Schiedsrichterei beziehen, auf das Berufliche beziehen, auf das Private beziehen.
Ich bleib kurz bei der Schiedsrichterei. Da war es mit Sicherheit in einem entscheidenden EM-Quali-Match, dass sie ein Foulspiel gerade in den ersten 10 Minuten angezeigt habe, das außerhalb war und der VAR mit dann korrigiert hat, also als Assistent, einen Schiri versucht zu unterstützen, hat das Foul angezeigt, das war außerhalb und dann hat der VAR korrigiert, nein, es war innerhalb und dann ist da Gott sei Dank, trotz Hilfsmittel, nichts Grobes rausgekommen und das ist etwas, das ist hängen geblieben, vor allem, weil es zum Schluss meiner Karriere war und da ist es aber dann auch ganz schwierig, wenn das die ersten 10 Minuten passiert, dass du die Entscheidung dann in das, ich sage, in die Schublade steckst. Du machst die Schublade auf, tust die Entscheidung ein, machst sie wieder zu, weil du kannst es eh nicht mehr ändern und du musst nur 80 Minuten Entscheidungen treffen. Also das war etwas, was ich nicht so schnell vergiss.
Würdest du sagen, der Karriereweg oder beziehungsweise das Karriereende war richtig zum richtigen Zeitpunkt? Man sagt ja ab und zu, man muss es lassen, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist.
Siehe Toni Kroos aktuell, gell? Eine besondere Situation, das denkt sich jeder, der kann noch 2, 3, 4 Jahre weitermachen. Aber für mich absolut richtig. Es kommt immer auf die Priorität drauf an. Und die Prioritäten waren die letzten 1, 2 Jahre der Karriere, international wie national, nicht mehr so der Schiedsrichterei untergeordnet. Das hat sich einfach verändert. Privat und Beruf hat sich dann in den Vordergrund gestellt. Und dann war das für mich in der Situation genau die richtige Entscheidung. Ja. Wenn du dann, und da gibt es ja auch diesen Satz, wenn du keinen Spaß mehr hast in der Kabine, dann solltest du es lassen. Und dann hat man als Junge schon gelernt, in der ersten, zweiten Klasse, man hat es aber nie verstanden, wenn man sich gedacht hat, ja, es wird echt immer Spaß machen. Vor allem, wenn man dann in der Bundesliga ist und vor 10, 15, 20.000 Leuten da Spiele leitet. Aber es war dann so, dass es in dem letzten Jahr, wo ich aufgehört habe, Spiele gegeben hat, die was mir keinen Spaß mehr gemacht haben. Wo ich mir gedacht habe, heute weil ich auch woanders. Und dann ist es einfach ein Signal, wobei das ein Prozess sein ist, dass man dann einfach die Entscheidung trifft. Natürlich waren auch noch äußere Einflüsse, die was das ein bisschen gefördert haben. Und dann war das für mich absolut richtig.
Wie sieht dein heutiges Spielfeld aus?
Spannende Frage. Ich bin, wie gesagt, nach wie vor in Tirol, in der Regionalliga und Tirolliga unterwegs, als Schiedsrichter in der Mitte, was mir absolut Spaß macht. Aber mein Spielfeld sportlich gesehen hat sich absolut geändert vom Fußballrasen hin zur Crossfitbox. Hab da während den letzten 2, 3 Jahren meiner Schiedsrichtertätigkeit internationales Crossfit kennengelernt und ja, da meine neue Passion entdeckt. Ja. Und die Priorität dahingehend, ja, ist mein neues Spielfeld.
Und das berufliche Spielfeld?
Das hat sich absolut nicht verändert. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig in der Finanzbranche. Der Fokus darauf hat sich ein bisschen verändert. Es war die ersten Jahre nicht die Priorität. Da war es mehr Mittel zum Zweck für die freie Zeitgestaltung, für die Selbstständigkeit. Aber seit 5, 6, 7 Jahren voller Fokus in die Richtung, Spielfeld gleich geblieben.
Wie schafft man eigentlich so diese 2 Welten? Also man ist zum einen am Wochenende unterwegs, du warst ja auch FIFA UEFA tätig als Schiedsrichterassistent und zugleich ist man dann einfach in Innsbruck anzutreffen und beratet KlientInnen. Und das sind ja eigentlich 2 unterschiedliche Dinge, oder? Also die Schiedsrichterei und die Vermögensberatung. Wie geht man damit um? Oder wo sind da die Parallelen, deiner Meinung nach? Natürlich Fair Play. Man will für alle das Beste. Absolut. Und fairer Umgang.
Absolut.
Aber wo sind die Parallelen? Wie sieht die Verbindung aus?
Die Verbindung, Parallelen, ich würde es eher, also für mich war es am Wochenende, dann ins Auto zu steigen, nach Wien zu fahren und nach Graz zu fahren, in die Stadien zu gehen, war für mich ein Ausgleich vom Montag bis Freitag. Das Parallele würde ich jetzt gar nicht so sagen, es war eher ein Ausgleich weg vom Büro hin zu einer anderen sportlichen Herausforderung. Aber es war, wie du richtig gesagt hast, jahrelang eine 7-Tage-Woche. 6- bis 7-Tage-Woche. Also ich bin am Sonntag am Abend Spiel gehabt, sind Samstag angereist, 18.30 in Wien, 22 Uhr fertig und 23 Uhr steigst du ins Auto, bist schon um 3.30 Uhr da, Montag in der Früh und trotzdem um 7 im Büro. So war das jahrelang und das bringt natürlich auch ein bisschen Müdigkeit mit sich. Und je älter man wird, desto wichtiger ist der Schlaf, bin ich draufgekommen. Und ja, also Parallelen weniger, es war wirklich mehr Ausgleich jahrelang, ja.
Wolltest du jemandem was beweisen? Weil warum macht man das, 7 Tage die Woche arbeiten? Weil man könnte ja sagen, okay, wenn ich weiß, am Sonntag ist ein Spiel in Wien beispielsweise, am Montag, Vormittag gibt es keine Termine, da schlafe ich einfach aus. Warum? Was war deine intrinsische Motivation zu sagen, um 7 bin ich im Büro?
Das hätte mein Kopf nicht lassen. Weil als Unternehmer, als Selbstständiger, man sagt so immer selbst und ständig, aber es ist mein Anspruch an mich selber, dass ich, nur weil ich um 3 Uhr vor heimkomme, dann nicht bis 10, 11 schlafe. Das hätte ich nicht guten Gewissens machen können. Also wenn, dann wollte ich mir grundsätzlich mir selber was beweisen. Ja, also nicht mein Anspruch an mich selber, da auszuschlafen.
Wer hat den Anspruch geformt? Woher kommt der Anspruch? Was hat dich beeinflusst zu sagen, ja, ich mache das?
Man ist sicher in dieser Leistungsgesellschaft und will als Unternehmer, als Selbstständiger natürlich immer einen guten Service bieten. Grundsätzlich als Unternehmer schaut man immer ein bisschen auf die Zahlen. Muss man natürlich auch dem im Fokus haben. Und ja, natürlich ist man auch ein bisschen in dieser Leistungsgesellschaft drinnen gewesen, die letzten 10 bis 15 Jahre, ja, definitiv.
Wann hast du oder wie hast du loslassen können während der Woche? Also was war da der Ausgleich? Weil man macht Training, man hat die Spiele, man hat das Berufliche. Wie oder wann hast du für dich erkannt, jetzt brauche ich wieder Zeit für mich? Was hat dir Energie gegeben?
Mein Akku war spannenderweise in der Phase recht voll. Der ist auch nicht so schnell leer worden. Und ich habe das wirklich über Jahre lang so gemacht, weil ich es einfach auch nie gewohnt war. Wir sind früher nie ganz wenig Urlaub gefahren. Also Urlaub habe ich bis 27 nicht gekannt grundsätzlich. Da bin ich das erste Mal selber Urlaub gefahren. Spannend, ne, das rückblickend zu betrachten. Mittlerweile mache ich 5-mal im Jahr Urlaub. Aber ich habe es nicht so gebraucht. Was mir natürlich auch zwischendrin immer wieder ein bisschen geholfen hat, das aufzuladen, war in die Richtung Mentaltraining, Meditation. Da hat man so die erste oder Anfang der 20er ein bisschen Berührungspunkte gehabt und hat das einfach versucht, da vor allem in die Spielvorbereitung mit einzubinden. Und das hat so kurze Auszeiten immer wieder gegeben. Aber grundsätzlich, wenn ich rückblickend schaue, in meine 20er Jahre habe ich kaum bis wenig Urlaub oder Auszeiten gebraucht. Ja.
Wie kommuniziert man das dem Freundeskreis? Weil ab und zu, also so nehme ich das wahr, dann heißt es, ja, aber du musst doch Urlaub machen. Dann denke ich immer, ich glaube, das ist der größte Luxus, dass man sagt, man benötigt keinen Urlaub, weil einfach die Arbeit ja auch Energie gibt. Also das ist ja nicht ein Energieräuber, auch zu gewissen Teilen. Kommt darauf an, wie man mit den verschiedenen Dingen umgeht, wie du am Anfang gesagt hast, Perspektive.
Genau.
Aber es gibt ja auch wahnsinnig viel Energie. Und ich glaube, dass ja das eigentlich der größte Luxus ist, dass man sagt, ich mache etwas, bei dem ich jetzt nicht unbedingt Urlaub brauche.
Absolut richtig. Da leiden natürlich auch die sozialen Kontakte drunter. Und das ist etwas, was man vielleicht als Außenstehender nicht sieht, dass wenn man als Schiedsrichter oder als Unternehmer nicht 8-to-5 arbeitet und auch nicht jedes Wochenende da ist, quasi jedes Wochenende unterwegs ist, dann hast du gerade Zeit für Geburtstagsfeiern, für 40er, für Hochzeiten. Also ich war, glaube ich, 12, 13 Jahre auf keiner Hochzeit, weil ich immer gesagt habe, kann ich nicht, habe ich Spiel. Und auch die Einstellung gehabt habe damals, dass ich mich nicht abgemeldet habe. Das heißt, das Spiel zu haben, das Spiel zu leiten, die sportliche Herausforderung für mich am Wochenende zu haben, diese Gewohnheit zu haben, war für mich keine Diskussion, dass ich sage, ich stehe nicht zur Verfügung. Jahrelang nicht da. Hat sich erst gewandelt, am Anfang, Mitte der 30er, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt habe ich andere Prioritäten, jetzt melde ich mich auch. Das war ja, was noch wieder, während der Saison auf Urlaub gefahren bin, über ein Wochenende, weil man gedacht habe, das geht eigentlich gar nicht da, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und ja, es hat nichts darunter gelitten. Ich habe dann halt die Woche drauf wieder Spiel gehabt. Aber dieser Prozess, der entwickelt sich und immer eine Frage der Priorität.
Wie war dann das erste Wochenende frei zu haben? Weil normalerweise, also gerade wenn man so mit der Arbeit total verbunden ist, man schaut dann doch in die E-Mails rein am Wochenende, beantwortet doch irgendwie E-Mails, stimmt, ja, oder macht vielleicht Telefonate oder bearbeitet irgendetwas. Hast du das Spiel dann angeschaut im Urlaub?
Ja, natürlich haben wir die Zusammenfassungen angeschaut. Es war für mich in der Zeit ganz schwierig dann, wenn das gerade im Herbst aussieht, gegen die Winterpause gegangen ist, so die ersten 2-3 Wochenenden, wo man kein Spiel gehabt hat. Ich war überfordert mit der Zeit. Ich habe nicht gewusst, was macht man an einem Wochenende. Gott sei Dank habe ich dann Freunde gehabt, die haben gesagt, ja, machen wir das. Und habe dann für mich meine Routine gefunden. Aber ich war am Anfang wirklich überfordert mit der Zeit, die man gehabt hat. Ja, weil wenn man einfach so eingespannt ist vom Zeitmanagement her und sich auch in der Selbstständigkeit in der Firma nicht rausnimmt, sondern einfach trotzdem 50, 45, 60 Stunden arbeitet die Woche, dann weiß man nicht, was tun mit der Zeit. Ja. Mittlerweile weiß ich es sehr gut, kann auch mal abschalten und am Tag nichts tun. Aber das war ein Prozess. Ja.
Nennt man Sonntagsneurose, glaube ich.
Habe ich so noch nie gehört, aber werden wir merken. Ja.
Eine depressive Stimmung am Wochenende, weil man so mit der Arbeit verbunden ist, dass man eigentlich das Warum, also den Sinn, die Sinnhaftigkeit der freien Zeit nicht mehr erkennt. Ich glaube, dass das die Definition ist, der Sonntagsneurose.
Ohne hat in der Zeit sicherlich zugetroffen. Kann ich unterschreiben.
Wie ist dir dann eigentlich, also wie legt man die Identität als Schiedsrichter ab? Weil das ist ja, glaube ich, dann schwierig, oder? Also wenn man dann sagt, okay, ich war jetzt so lange einfach mit der Schiedsrichterei verbunden, man kann dann nicht einfach sagen, ich bin jetzt kein Schiedsrichter mehr. Sondern es war ja, also du bist ja zum Teil noch Schiedsrichter, wie du gesagt hast, in Tirol. Aber man legt ja einen großen Teil der aufgebauten Identität ab, weil man ist dann nicht mehr der Andreas, der Unternehmer ist und Schiedsrichter ist, sondern man ist nur noch der Unternehmer Andreas und natürlich auch der private Andreas. Wie legt man das ab?
Grundsätzlich, glaube ich, ablegen tut es mir nicht. Es hat einfach nicht mehr so viel Wichtigkeit und Präsenz in deinem Leben. Was für mich ganz wichtig war, ist, und das ist, glaube ich, auch wieder zu dem Akzeptieren, wo wir anfangs schon geredet haben, wichtig, dass man die Entscheidung selber trifft. Viele Schiedsrichter oder auch Sportler, geht ja für den Fußballer genau gleich, die müssen aufhören, weil sie vielleicht keinen Vertrag mehr kriegen, weil sie verletzt sein. Und das ist bei den Schiedsrichtern genauso. Und ich glaube, du tust dir einfacher, das abzuschließen, wenn du es aktiv selber entscheidest und dir nicht die Entscheidung genommen wird. Und ich glaube, dass das etwas ist, was mir da sehr, sehr geholfen hat, dass es einfach auch ja, nur präsent sein darf. Ich freue mich auf jedes Spiel, was in Tirol pfeift. Ist aber auch kein Problem, wenn ich mal 2 Wochen kein Spiel habe, weil ich Urlaub fahre. Von dem her, aber der Prozess des Entscheidens hat mir da sicher geholfen, das ein bisschen besser einzuordnen.
Siehst du in der Selbstständigkeit da die Parallele? Dass auch da du die Entscheidung haben möchtest, wann hörst du auf, 100%. Wann übergibst du vielleicht auch einen Teil deines Unternehmens?
Hundertprozentig. Und zwar ist das einfach eine gewisse Abhängigkeit, die man nicht hat oder nicht mehr hat. Und in der Schiedsrichterei haben, gerade auf dem Level oben, haben andere Menschen entschieden, wann du Spiele hast, welche Spiele du hast, ob du aufsteigst, ob du da dabei bist. Und dieses Gefühl Abhängigkeit war mir persönlich dann einfach auch unangenehm. Habe ich in der beruflichen Situation nie, will ich auch nie haben. Und das war so ein bisschen einer der äußeren Einflüsse, der mich da dann auch motiviert hat, dass ich sage, will ich nicht, fühlt sich nicht mehr gut an. So gerne ich es mache auf dem Niveau, aber dann mache ich es lieber 2 Stufen drunter und habe keine Abhängigkeit. Weil abhängig zu sein, ist für mich einfach keine Option.
Wenn du in dein Büro gehst, deine Kabine, stellst du dir dann die Frage, macht es mir noch Spaß, macht es mir noch Freude?
Nein. Die Frage stelle ich mir nicht, weil es so ist. Ich glaube, wenn du 20 Jahre etwas machst und etwas aufbaust und dir Umfeld beruflich mit Partnern und mit Kunden geschaffen hast, wo du sagst, da macht es Spaß, da fühlst du dich wohl, da geht was weiter, da wirst du wertgeschätzt, da wirst du anerkannt und du machst ja einen Sinn, du hast ja einen Nutzen für die Leute, dann stellt man sich die Frage, oder ich stelle mir die Frage dann nicht mehr, weil dann ist es einfach so. Und natürlich gibt es einmal Tage, wo vielleicht ein bisschen intensiver sein, ja, wo halt heimfährst und vielleicht war ein harter Tag, aber ja, dann darf man sich immer ein bisschen selber unterstützen, den Blickwinkel zu ändern Und dann war es halt einmal so ein Tag. Aber grundsätzlich macht mir mein Beruf, meine Kabine, mein Sportplatz Spaß.
Machst du dir Gedanken darüber, dass es vielleicht dann doch irgendwann so sein könnte, dass die Freude verloren geht?
Jetzt noch nicht, aber ich habe mal in jungen Jahren, ich glaube, ich war 20, habe ich eine Quote gehört, die begleitet mich bis heute. Und da wird sich sicher der Blickwinkel ein bisschen ändern. Ich versuche es jetzt nochmal hinzubringen. Auf Englisch bedeutet es learn in the 20s, build in the 30s and chill from the 40s. Das ist so ein bisschen etwas, was mich jahrelang begleitet hat. Und ich bin jetzt noch die 30er und baue jetzt noch. Es macht auch Spaß, was aufzubauen. Und ich werde sicher nicht mit 40 chillen anfangen, aber mit 40 dann gewisse Sachen einfach etwas ruhiger, einfach etwas relaxter anzugehen und dann nur mehr die Sachen zu machen, was man wirklich machen will, unabhängig von dem Aufbauen, glaube ich, sicher etwas, was ich so machen werde.
Was hat dir am Anfang deiner 20er die Sicherheit gegeben, das einfach durchzuziehen? Weil, also wahrscheinlich die damaligen Rückschläge sind ja heutzutage nichts mehr.
Absolut.
Also wenn du heute die Probleme hast, was du mit 20 gehabt hast, die sind ja heute easy zu bewältigen. Absolut. Das sind teilweise ja gar keine Probleme mehr. Aber wie schafft man es da einfach weiterzumachen? Weil vor allem in der Branche, da gibt es ja so viel Wettbewerb.
Absolut.
Da gibt es so viel Fallstricke, was man auch höchstwahrscheinlich beachten muss. Mhm. Und man will ja einen guten Service leisten, man will Kunden und Kundinnen zufriedenstellen, man will Service liefern, aber man kann es ja auch nicht immer schaffen. Also man hat dann einen sehr hohen Anspruch an sich, aber vielleicht gelingt es einfach einmal nicht, diesen Anspruch zu halten. Mhm. Und wie hast du das damals geschafft, auch das zu schaffen, da einfach weiterzugehen, weiterzumachen, 7 Tage die Woche zum Teil?
Rückblickend betrachtet mit Sicherheit, weil es keinen Plan B gegeben hat. Es gibt ja diesen Spruch, wenn es keinen Plan B gibt, funktioniert Plan A. Sobald es Plan B gibt, hast du nicht mehr 100% auf Plan A, und dann ist es Scheitern wahrscheinlicher. Und ich bin damals, habe ich kurz vor der Matura die Schule selber beendet. habe die Matura nicht fertig gemacht, bin klassischer Schulabbrecher und habe dann eben wegen der Finanzbranche, wegen der Ausbildung, habe da 100% reingesteckt und habe gewusst, ich habe keine Matura. Studieren gehen war jetzt nicht so eine Option für mich und die Finanzbranche gefällt mir. Und habe mich dann da voll eingekränkt. Ist natürlich auch nicht gleich alles aufgegangen, es war auch ein Prozess. Ja. Viele, viele Fehlschläge, Niederschläge, Lektionen gehabt, Lehrjahre. Aber es hat keinen Plan B gegeben. Und ja, damals war einfach Finanzbranche und Schiedsrichterei mein Leben. Und wenn du 7 Tage in etwas 100% gibst, dann ist nur Frage der Zeit, bis es aufgeht. Ja.
Wann war, also du hast gesagt, es gab keinen Plan B. Mhm. Hattest du nicht vielleicht irgendwie so dieses Agreement zwischen dir selbst gegeben, dass du gesagt hast, okay, bis dahin und nicht weiter? Also wenn ich quasi überhaupt gar kein Geld mehr hätte, weil einfach nichts mehr funktioniert, dann würde ich mir einen Job suchen oder so. Hattest du nie irgendwie den Gedanken gegeben, okay, das ist so die rote Linie und wenn die unterschritten wird, diese rote Linie, dann mache was anderes.
Natürlich gibt es in der Selbstständigkeit immer Phasen, wo es einmal nicht so läuft und wo man sich, vor allem in jungen Jahren, wo man mental noch nicht so fit ist, wo man sich denkt, ach, bist du, warum mache ich das? Oder war es nicht gescheiter? Die Momente hat es gegeben, definitiv. Aber es war um die 20, mit 18 angefangen in der Selbstständigkeit. Aber dann musst du halt ans Warum erinnern. Was ist dein Warum? Und mein Warum, warum ich selbstständig werden wollte, war damals ganz ein simples, ich wollte eine Wohnung kaufen. Ich wollte nicht Miete haben, ich wollte Wohnung kaufen. Ich wusste, als Student, als Angestellter geht das nicht. Und das hat mich einfach da in der Phase, wo es nicht so gelaufen ist, einfach motiviert dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist heute nichts anders. Wenn du heute eine schwierige Phase hast, privat, beruflich, sportlich, egal was, und du erinnerst dich an dein Warum, dann kriegst du die zweite Luft. Ja, du hast dann einfach auch wieder Kräfte, körperlich wie mental, wo du sagst, okay, das ist der Grund und jetzt lege nochmal eine Schippe drauf. Kennst du das nicht
auch? Ich kenn's auch, aber ich glaube, das Wie findet man seinen Baron so früh?
Das ist ein Prozess. Also früher war das halt damals ganz einfach das Ziel Eigentum. Ja. Ich habe früher nie Eigentum gehabt, also ich bin in einer klassischen Stadtwohnung aufgewachsen und es war immer so das Ziel, ja, eine Wohnung kaufen. Und das habe ich dann mit 22 geschafft. Ja. Das war dann das erste große Ziel und wenn man sich Ziele steckt, ja, keinen Wunsch hat, sondern ein Ziel steckt, dann findet man sein Warum und dann kommt es halt darauf an, sich in der Situation, wo es darauf ankommt, daran zu erinnern.
Und das ist der wichtige Unterschied. Wunsch und Ziel.
Mhm, so ist es.
Oder Wunsch und Vision.
Genau.
Vision fordert ja einem heraus, zu handeln, zu tun, zu machen, mhm. Lösungen zu finden. Und ein Wunsch ist einfach, ja, wenn es kommt, dann kommt es.
Genau, ihr habt gerne mal.
Ja. Ja, genau.
Genau. Aber Ziel ist etwas, was terminiert ist. Man sagt ja smarte Ziele. Und um zum Ziel zu gelangen, muss man anfangen. Und muss man dranbleiben. Aber beim Wunsch, Wünsche sind auch wichtig, aber irgendwann sollten Wünsche zu Ziele werden. Ja, aber sonst bleibt es halt ein Traum.
Was ist jetzt dein Warum?
In welcher Hinsicht?
Welche Hinsichten gibt es denn? Was haben wir denn zur Auswahl?
Ganz unterschiedliche. Beruflich gesehen ist sicher etwas, was mich immer antreibt und motiviert. Da gibt es also einen Spruch, ich habe ganz viel mit Quotes, die mich motivieren. Ich sage mal, verdienen kommt von dienen. Und wenn man dient, und ich bin in der Dienstleistung, dem Kunden, dem Mitarbeiter, dann hat man auch das Recht zu verdienen. Und einfach guten Service zu liefern und meine Kunden zu begleiten, in egal welcher Phase sie gerade sein, das ist etwas, was mich antreibt und das ist beruflich gesehen mal warum. Ja. Es macht einfach Spaß.
Und das versiegt nie. Das ist ja was Schönes, oder? Genau. Also wenn man das Warum hat, eine Wohnung zu kaufen, dann kauft man die Wohnung und ab dem Zeitpunkt ist das Warum oder das Ziel weg, weil man hat es ja geschafft.
Genau.
Und zu dienen, das ist ja ein endloses Ziel. Das kann man tagtäglich machen. Das
ist eine Einstellung, ja. Das ist, ja. Genau. Etwas, was mit Kleinigkeiten, wenn sich ein Kunde bei WhatsApp bedankt, dass die Schadensmeldung so abgelaufen ist zum Beispiel, dann ist es einfach etwas, was ich voll feiere. Ja, und auf dem ich aufbauen will. Und, das ist, ja, es ist ein Ziel, ja, aber das Ziel erreicht man ja tagtäglich, ja, wenn man einen guten Service bietet. Aber es ist einfach ein Mindset, es ist einfach eine Einstellung.
Erwartest du von dir, dass sich die Menschen bei dir bedanken?
Nein, erwarte ich nicht. Aber ich weiß auch, wenn man Service bietet, der nicht erwartet wird, bekommt man eine Reaktion. Wenn man etwas erfüllt, was erwartet wird, wird es erwartet, kriegt man nichts. Und wenn man unter den Erwartungen bleibt, dann kommt Kritik. Vielleicht nicht persönlich, aber halt schon. Oder man entscheidet sich um. Ich sehe ja selber genauso. Wenn ich einen Service kriege irgendwo in einem Lokal, der was, wo ich jetzt nicht erwartet habe, dann sage ich das auch und gebe da Lob ab. Einfach auch, weil ich so bin. Aber nein, erwarten tue ich es nicht. Nein. Ich freue mich drüber, aber erwarten tue ich es nicht.
Würdest du sagen, dass du dankbar bist im Leben?
Absolut. Absolut. Dankbarkeit ist etwas, was ja ganz, ganz wichtig ist. Kann man gar nicht so stehen lassen. Dankbarkeit ist ein Gefühl, was man von innen aus wirklich haben muss. Und wenn man sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und ja, auch das einmal niederschreibt, dann hat man ganz einen anderen Blickwinkel. Und wenn man mal irgendwas gerade nicht hat oder nicht gekriegt hat oder nicht zufrieden ist und man sich dann die Frage stellt, für was bin ich wirklich dankbar und dann auch das runterprojiziert auf die kleinste Kleinigkeit, dann hat man einfach ein gutes Gefühl. Und das ist etwas, wenn ich mal ein schlechtes Gefühl habe oder eine schlechte Stimmung oder einen schlechten Tag, wenn ich mir die Frage stelle, ja, für was bin ich dankbar? Ist sogar eines meiner Tattoos.
Wirklich?
Ja. Dankbarkeit ist echt was Wichtiges. Ja.
Wie sieht dann eigentlich konkret diese Dankbarkeitsübung aus? Weil mir fällt halt auf, ich tue mir wahnsinnig schwer damit. Also da bin ich ja ganz offen und ehrlich, ich praktiziere tagtäglich Dankbarkeit. Ja. Aber wahrscheinlich ist es auch fast unmöglich, dass man halt für alles dankbar ist, oder? Also, dass man jetzt hingeht, nein, zum Wasser an, Wasser kommt
absolut
raus.
Absolut richtig.
Oh, danke. Und dann hat man ein Glas Wasser und dann sagt man, oh, danke für das Glas. Und danke für den Tisch, wo ich das Glas draufstellen kann.
Absolut.
Und danke für die Räumlichkeit, wo ich gerade sitze. Und da ist noch so ein wunderschöner Teppich und ein toller Stuhl und dankbar. Mhm. Und ich glaube, dass das unfassbar schwierig ist. Das immer wieder sich zu resetten und zu sagen, ich bin dankbar dafür. Und vor allem ist es ja auch schwierig, weil du hast ja wahnsinnig viel erlebt. Mhm. Also würde ich jetzt einfach sagen, du hast viel erlebt, von außen gesehen. Mhm. Und dann ist es noch mal schwieriger, oder? Also, weil am Anfang warst du vielleicht dankbar, ihr habt die erste Wohnung gekauft. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Immobilienportfolio ausschaut, aber nimmt da nicht die Dankbarkeit ab, je mehr man davon hat?
Wohl, das ist ganz, ganz viel Arbeit. Und ich bin jetzt auch nicht für das Wasser, was wir täglich zur Verfügung haben, jeden Tag dankbar, bin ich voll bei dir. Aber es fängt ja schon mal an, dass du da einfach, dass du jeden Tag damit beschäftigst. Und das machst du genauso wie ich. Wenn man sich einfach die Frage stellt am Abend vorm Einschlafen, für was bin ich dankbar? In der Früh mache ich 6-Minuten-Tagebuch. Okay, nicht immer, aber oft. Da ist auch die Frage, für was bin ich dankbar in der Früh gleich? Und ganz, ganz wichtig finde ich auch, dass einfach, dass du dein Umfeld, dein persönliches Umfeld einfach auch die Wertschätzung gibst und einfach auch, dass die Dankbarkeit spüren. Weil dann, ja, dann gibst du das ja auch weiter und dann kannst du denen auch helfen, dass sie vielleicht in manchen Situationen dankbarer sein. Aber jeden Tag fürs Wasser und für den Kaffee dankbar zu sein, ist sicher eine Challenge und mache ich jetzt auch nicht, brauchen wir nicht reden, aber für die Sachen, was einen gerade beschäftigen, vor allem wenn man dann jammern anfängt und sich dann die Frage stellt, okay, für was bin ich trotzdem dankbar, dann ändert es den Blickwinkel enorm, enorm.
Wie schafft man es, Leistung zu bringen und trotzdem dankbar zu sein? Das ist ja, glaube ich, so die große Kunst, weil Leistung entsteht auch oftmals, nicht immer, aber oftmals durch Unzufriedenheit. Weil einfach der Druck so groß wird und sagt, ich erhöhe meine Standards, dieses Leben möchte ich nicht mehr führen. Und in dem Moment, wo man sagt, dieses Leben möchte ich nicht mehr führen, ist man, unter Anführungsstrichen, nicht mehr dankbar für das Leben.
Da kann ich aus einem Buch zitieren, das ich gelesen habe, Gesetz der Anziehung, wo man sagt, wenn man dankbar für etwas ist und es wirklich spürt, bekommt man mehr davon. Jetzt, wenn ich dankbar bin für meine Leistung, müsste das ja bedeuten, dass die Leistung noch größer, stärker wird. Würde sagen, der Prozess ist richtig. Je nachdem, ob man sich damit beschäftigt oder nicht. Mir hilft es, wenn ich dankbar bin für das, was jeden Tag leist und was dann auserkennt letzten Endes, dann kriegt man mehr davon. Das ist ein Naturgesetz.
Mhm. Kannst du mit Unzufriedenheit umgehen? Also gibt es Unzufriedenheit bei dir?
Ja.
Also gibt's, das gibt es höchstwahrscheinlich bei jedem.
Steckt ja in einem drin, absolut. Ja. Natürlich kann ich damit umgehen.
Ja.
Ich kann das dann einmal an dem Tag sein lassen und einmal einen schlechten Tag haben, natürlich. Aber die Kunst ist das dann, sich dann nicht einfach tagelang in die Opferrolle zu begeben und zu sagen, ich bin Opfer meiner Umstände und unzufrieden, weil das und das nicht geklappt hat. Die Kunst ist dann zu sagen, nein, schlafe ich drüber, nächsten Tag stehe ich auch, neuer Tag, neues Glück. Ich bin kein Opfer, ich bin Täter jetzt im positiven Sinne. Schöpfer von dem, was ich machen kann. Auch da das Zitat aus dem Buch, ich bin der Michelangelo meines eigenen Lebens, ist etwas, das begleitet mich auch seit 15, 20 Jahren. Und wenn man das weiß, dann darf man trotzdem einmal einen schlechten Tag haben und am nächsten Tag trotzdem wieder positiv an die starten.
Versuchst du das auf deinen Kunden und Kundinnen mitzugeben? Ihr seid das Schöpfer eures Lebens, weil das geht ja vor allem in der Vermögensverwaltung oder Versicherungsbranche, es geht ja um Sicherheit, aber trotzdem, wenn man versucht, so sicher wie möglich zu leben, darf man ja nicht vergessen, noch etwas zu tun, selbst der Gestalter zu sein, selbst der Kreierer zu sein, der Schöpfer zu sein, Michelangelo zu sein. Gibst du das dann auch oder versuchst du das dann auch mitzugeben?
Wenn es ergibt, dann, meine Kunden sind ja jahrelang teilweise schon Kunden und dann, da hat man schon viele Gespräche geführt. Und da weiß man auch die Geschichte vom Kunden, Mandanten, Klienten, Freund, ja, mittlerweile sind ja Freundschaften entstanden daraus teilweise. Und dann führt man natürlich auch solche Gespräche und versucht einfach ein bisschen einen Blickwinkel mitzugeben, ja. Und wenn man nur es schafft, wenn jemand mal einen schlechten Tag hat, dass man, ja, dann trotzdem mit dem guten Gefühl, dass der aus dem Gespräch geht, mit dem guten Gefühl nachher, ist ganz, ganz viel bewegt. Und auch da, ich liebe diesen Spruch, ein Mensch vergisst, was du zu ihm gesagt hast. Aber er vergisst nicht, wie er sich bei dir gefühlt hat. Und wenn man das beherzigt, dann kann man sicherlich in einigen Gesprächen, egal ob es private oder berufliche Gespräche sein, mit einem guten Gefühl rausgehen.
Woher hast du den Spruch?
Habe ich mal aufgeklappt. Wie gesagt, ich habe mich ganz viel mit Quotes beschäftigt. Ganz viele Bücher, wo Quotes reinstehen. Wenn man sie lebt, brennen sie sich ein.
Aber wie lebt man das? Weil das ist ja auch so schwierig, weil man liest ein Zitat und ist kurz motiviert. Aber wie entsteht die Disziplin? Weil die Motivation, dann kommt direkt unmittelbar vielleicht sogar die Aktion und sagt, okay, dieses Zitat, das hat mich berührt oder diese Aussage oder dieses Gespräch. Aber wie schafft man es, dieses Zitat, diesen Spruch wirklich in sich zu integrieren?
Es ist ja wie eine Gewohnheit, oder? Du hast mir ja erzählt, dass du recht früh aufstehst, seit Monaten und Jahren, und das war die ersten Tage, Wochen sicher nicht lustig, so früh aufzustehen. Aber es ist nach einer Zeit einfach zur Gewohnheit geworden. Und wenn man sich in gewissen Situationen immer wieder an diese Einstellungen, an diese Quotes, an den Wert, was diese Aussage oder an das Gefühl, was sie in einem verursacht, immer wieder daran erinnert, dann ist das einfach in dir und dann ist das ja, wie eine Gewohnheit und ist dann einfach Mindset und dann lebt man einfach danach. Ja, das, einfach die Zeit, regelmäßig damit beschäftigen, lesen, das zu leben und in diesen Situationen dann auch, wo es schwierig wird, anzuwenden. Weil das Leichteste ist, gescheit zu sagen, wenn man nicht in der Situation ist. Ja, dann kann ich klotzen. Aber die Challenge ist, wenn man in dieser Situation ist, sich an das zu erinnern und dann so zu leben. Finde ich.
Ja, das ist tatsächlich das Schwierige. Weil wenn die Sonne scheint, ist es natürlich einfach zu sagen, alles ist gut, alles ist toll, aber wenn es dann mal wirklich schwierig wird, dunkel wird, wenn es regnen anfängt, dann beweist sich schon, was hat man für eine Haltung. Was für ein Spruch hat dich am meisten bewegt? Von all den Sprüchen, die du kennst. Also wo sagst du, okay, der war wirklich lebensverändernd?
Zu akzeptieren, dass Veränderung die einzige Konstante ist. Man hat immer Angst vor Veränderung, aber Veränderungen sind immer positiv. Und natürlich ist das immer Ansichtssache und es gibt Situationen, die nicht positiv sind. Aber wenn man akzeptiert, dass die Veränderung ganz ein wichtiger Bestandteil vom Leben ist, dann ja, geht man an herausfordernde Situationen ganz anders ran. Und das ist etwas, was mir gerade die letzten ein, zwei Jahre, weil sich ja viel verändert hat, die letzten ein, zwei Jahre bei mir, mich geprägt hat und mir das Ganze einfach sehr, sehr leicht gemacht hat, oder leichter, das anzunehmen. Ja? Veränderung ist die einzige Konstante im Leben.
Schön gesagt.
Konfuzius, glaube ich, was.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber es stimmt auf jeden Fall. Versuchst du dann noch Dinge zu erzwingen, weil ich versuche gerade irgendwie dein Selbstbild beziehungsweise deine Persönlichkeit besser zu verstehen. Das hat nämlich den Grund, 7 Tage, Woche, ja, viel gearbeitet, einfach diesen Anspruch an sich selbst, dann trotzdem, wenn man um 3:30 Uhr heimkommt von Wien, man ist weit gefahren, man ist lange gefahren, dann trotzdem um 7 Uhr in der Früh aufzustehen oder im Büro zu sein und dann auch immer einen guten Service zu bieten, dankbar zu sein, trotzdem immer Leistung zu bringen, und ich mit Veränderungen umzugehen. Also ich versuche das immer mehr zu verstehen und immer mehr zu framen. Und was mich noch interessieren würde, ist Geduld.
Ganz schlecht.
Weil das schlecht. Ist ja dann auch schwierig, ganz weil schlecht. Man hat dann die Dankbarkeit und man ist dankbar für die Leistung, was man bringt. Und man bringt mehr Leistung. Und dann denkt man sich, okay, Dinge müssten ja schneller gehen. Absolut. Weil ich bringe ja mehr Leistung. Und dann verliebt man sich so sehr in die Idee oder in das Ziel und sagt, okay, das müsste ja immer noch schneller gehen, weil kleinere Ziele haben deutlich weniger lang benötigt oder vielleicht ein bisschen länger und jetzt bin ich ja weiter und es muss schneller gehen. Mhm. Was ist Geduld? Wie erlernt man Geduld?
Kann ich da nicht sagen. Hast du einen Tipp für mich?
Ja.
Ungeduld ist einer meiner Schwächen. Wie erlernt man Geduld? Wie gesagt, ich habe es noch nicht rausgefunden. Aber auch da würde ich jetzt mal gescheit sagen, die Akzeptanz, dass es einfach noch nicht da ist, aber irgendwann vielleicht einmal kommen wird oder die Zeit mit sich bringt, hilft dann in der Phase, wo es noch nicht da ist, einfach ein bisschen durchzuhalten. Und da darf ich noch ganz viel an mir arbeiten. Geduld ist nicht meine Stärke und ist übrigens auch, glaube ich, für einen Witter, ich bin Witter im Sternzeichen, Klassiker, dass der ungeduldig ist. Ich weiß nicht, bist du geduldig?
Ich bin's nicht. In gewissen Phasen. Okay, aber natürlich auch nicht durchgängig. Also ich versuche mich dann halt immer wieder zu resetten, um was geht's jetzt hier eigentlich? Weil diese Ungeduld entsteht ja durch Unzufriedenheit, meiner Meinung nach. Ja. Also dann oftmals, weil man halt noch nicht da ist, wo man sein möchte. Und man ist halt einfach immer in der Gegenwart. Und wenn man halt draufkommt, okay, also irgendwann kommt ja auch das, was man sich herbeisehnt, herbeiwünscht oder das Ziel kommt ja auch irgendwann in der Gegenwart. Wenn man lange genug in der Gegenwart bleibt, kommt es ja irgendwann.
Also wenn
man etwas dafür tut.
Wenn du das Rezept hast, bitte sag mal's. Ja. Also, ich brauche da noch ein bisschen.
Die Frage ist, wer hat dich am meisten inspiriert?
Wer hat mich am meisten inspiriert? Das ist eine gute Frage. immer die Version, die ich gern sein wollte. Da gibt es, ich schaue ganz viele Motivationsvideos, gibt es ja seit einigen Jahren. Und da sagt der Matthew McConaughey ganz selbstverständlich auf die Frage, who's your hero? Me in 10 years. Und 10 Jahre später kriege ich wieder die Frage, who's your hero? Me in 10 years. Und ich habe immer die Frage gestellt, wie schaut mein Leben aus? Wie schaut mein Persönlichkeit aus? Wie will ich sein? Und ich glaube, dass mich das schon sehr, sehr geführt und motiviert hat und inspiriert hat, Dinge zu tun und eben früher diese 7-Tage-Woche zu haben, weil ich einfach mal so sein wollte. Ich glaube, dass das sehr auf mich zutrifft. Also mit der Aussage, mit dem Video kann ich mich sehr identifizieren.
Bevor ich die Frage stelle, wie du dich in 10 Jahren siehst oder auch vielleicht in 5 Jahren, ich glaube, dass das ja ganz wichtig ist, oder? Dass man einmal erlebt, wie ist es, richtig viel zu arbeiten? Weil man hat ja immer so ein mentales Bild, wo man sagt, okay, das muss ja super krass sein, wenn man im Büro schläft oder wenn man 7 Tage die Woche arbeitet. Und dann ist man einmal durch und sieht, das war gar nicht schlimm. Und ich glaube, man muss es einmal durchleben, damit man sieht, in Gedanken ist teilweise alles irgendwie größer oder kleiner im Endeffekt. Und ich glaube, gerade in jungen Jahren, wenn man die Möglichkeit hat, einfach mal richtig viel zu arbeiten und sich auszutoben in der Arbeit, viel zu leisten, viel zu tun, herauszufinden, wo sind die Stärken, weil man natürlich, wenn man mehr arbeitet, erfährt man ja schnell, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Stärken, weil man natürlich den Prozess immens beschleunigt. Wenn man natürlich auch die entsprechende Energie mitbringt. Wenn man sagt, nach 30 Stunden, 40 Stunden, ihr habt keine Energie mehr, bringt die letzten 20 Stunden höchstwahrscheinlich nichts mehr. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass man erfährt, was kann man dann eigentlich oder was möchte man, oder? Also wahrscheinlich war bei dir das auch ein ziemlich guter Beschleuniger, herauszufinden, worin bin ich gut, was möchte ich, wer will ich sein, oder?
Stimmt, absolut richtig. Also wer bin ich in 5 oder in 10 Jahren, hat mir sehr geholfen, da diese Zeit einfach durchzustehen. Klingt so negativ, ne? Da einfach durchzumarschieren, ja. Aber ich muss immer ganz klar dazu sagen, jetzt würde ich es nicht mehr wollen und auch nicht mehr können, 7 Tage die Woche zu arbeiten. Also ich genieße mittlerweile wirklich mal Wochenenden, wo frei sein, wo ich Freizeit habe, und einmal Me-Time, wie man neumodern sagt, könnte jetzt nicht mehr, aber damals, ja, hat es keine andere Option gegeben einfach und hat mir der Ansatz mit Sicherheit geholfen.
Vor allem ist es ja auch spannend, weil sowas halt zumindest bei mir, dass halt viele von außen sagen, ja, du wirst sehen, irgendwann brauchst du die Pause oder den Ausgleich und bist froh, wenn du frei hast. Das hat sich bei mir eigentlich nie so richtig eingestellt, was dann jedoch bei mir schon war. Also mittlerweile genieße ich halt auch das Wochenende, weil ich halt ganz genau weiß, okay, was ist für mich Zeitqualität? Also wir reden ja oft über Lebensqualität und Zeitmanagement und wie will ich meine Zeit verbringen, aber was macht für mich die Zeitqualität aus? Und natürlich hat man da ganz anderes Bewusstsein, aber ich finde das ganz interessant, weil ich war damals einfach fest der Überzeugung, nein, ich mach das jetzt mein ganzes Leben. War das bei dir auch so?
Ja, absolut. Ja. Also ich wusste, man ist als FIFA-Assistent oder FIFA-Schiedsrichter pragmatisiert sozusagen, wie der Beamtenstatus, mit 45, damals war die Altersgrenze noch, und bis 45 mache ich das ist ein gemahntes Wissen, ja, dass ich selber mit 36 Jahren oder 37 Jahren sage, ich steige aus dem Verein aus, hätte man nie, mit 33, nie gedacht, nie. Und da sieht man, Veränderung ist die einzige Konstante, und ja, genauso wie bei dir, hatte ich mir nie vorstellen können.
Wir nähern uns dem Ende, Andreas. Ich habe noch 3 Fragen an dich. Die eine habe ich ja schon vorweggenommen. Wie siehst du dich in 5 bis 10 Jahren?
Ganz knapp beantwortet, noch dankbarer und viel geduldiger.
Sehr schön gesagt. Was ist dein größter Wunsch? Oder dein größtes Ziel? Wunsch, Ziel, Bedürfnis?
Bedürfnis ist es mit Sicherheit, was vielen Menschen geht, einfach glücklich zu sein. Ja. Ich glaube, dass deshalb einfach etwas ist, glücklich und frei zu sein von jeglichen Abhängigkeiten. Das ist das, was mich auch nach wie vor motiviert.
Was möchtest du noch sagen?
Danke für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du heute da warst und die mit meinen Thematiken beschäftigt hast, gut vorbereitet hast und das einfach heraustragst. Vielen Dank, weiß ich zu schätzen.
Danke dir. Es hat mich sehr gefreut. Cool. Ein spannendes Gespräch. Danke für die Einladung zu dir nach Innsbruck, ins Büro. und dir weiterhin alles Gute. Danke.
Bis bald.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.